Ist das der Unterschied zur Droge? Dass es einen Entzug braucht, aber es gibt keine Abhängigkeit.
Ich weiß nicht, ob es der Unterschied zur Droge ist. Ich finde, das ist ein bisschen schwierig zu beantworten. Aber es ist so, dass wir keine, also im Vergleich zu Alkohol oder Nikotin oder anderen psychoaktiven Substanzen, können wir beim Koffein keine Koffeinabhängigkeit diagnostizieren. Die WHO hat jetzt nach neuesten Richtlinien einfach gesagt, es geht nicht. Das Konsumverhalten, das wir bei Koffein sehen, entspricht nicht den Abhängigkeitskriterien, wo zum Beispiel auch wichtig ist, dass wir einen Kontrollverlust haben, also dass wir immer mehr konsumieren und vielleicht auch an Zeitpunkten, wo wir es nicht wollen, dass wir ein starkes Verlangen nach der Substanz haben, dass wir andere Dinge zurückschrauben, Familie, Hobbys, Beruf und so weiter und all das, das passiert beim Koffein nicht. Ja. Aber was schon passiert ist, dass man vielleicht mehr konsumiert, obwohl man weiß, dass es negative Folgen hat, dass wir schädlicher Gebrauch, das gibt's. Und diese physiologischen Anpassungen, die passieren auch.
Wen ihr da im Gespräch mit mir hört, ist Caroline Reichert, stellvertretende Leiterin am Zentrum für Chronobiologie in Basel. Sie forscht seit fast 20 Jahren dazu, wie Koffein und Adenosin unseren Schlaf steuern und arbeitet aber gleichzeitig auch als Psychotherapeutin und hat natürlich deswegen einen super gesamtheitlichen Blick, wie Koffein auf uns, auf unseren Körper und unser Wohlbefinden und unser Gehirn eigentlich wirkt. Und ich finde das schon erstaunlich. Also ich mache schon seit längerem Kaffee. Und als Kaffeemacher verkaufen wir auch immer mehr entkoffinierten Kaffee. Und das ist generell ein wachsendes Segment. Und dann habe ich vor ein paar Monaten einen Podcast gemacht mit CR3, einem Entkoffinierer in Bremen. Also ich weiß, wie Koffein aus der Bohne rauskommt. Ich weiß, was Koffein für einen Effekt in der Kaffeeproduktion gegenüber Insekten hat. Ich weiß auch, dass der Decaf-Markt wächst, aber ich verstand bisher so wenig, was Koffein selbst eigentlich genau ist. Und das wollte ich ändern und deswegen gibt es dieses Gespräch mit Caroline. Das ist der Kaffeemacher-Podcast. Ich bin Philipp Schallberger. Herzlich willkommen. Ich habe uns Kaffee gemacht. Kannst du dir vorstellen, woher der kommt?
Nein, ich muss raten. Südamerika, Afrika.
Fast. Ja, genau. Ruanda, ja. Also.
Ich habe halt genau. Mal grob Kontinent.
Der ganz grob, das ist ganz gut. Hat der Koffein drin?
Weiß ich nicht. Also ich hätte jetzt angenommen, ja, aber ich weiß es nicht.
Ja, genau. Aber wir haben auch so einen Fokus, dass wir wirklich unser Decaf-Sortiment erweitern möchten. Einfach auch, um das noch besser zu verstehen. Aber im Zuge dessen, dass wir immer mehr entkoffinierte Kaffees haben, merkten wir, dass wir über Koffein an sich eigentlich sehr wenig wissen. Und deswegen bist du auch heute hier. Wer bist du?
Also mein Name ist Caroline Reichert. Ich bin Psychologin und arbeite am Zentrum für Chronobiologie in den Schlafwissenschaften und rund um diese Wissenschaft der inneren Uhr. Und gleichzeitig bin ich auch noch Psychotherapeutin. Genau.
Was war zuerst? Psychotherapeutin oder? Also Chronobiologie heißt die innere Uhr, wie du es gesagt hast.
Ja, genau. Also zuerst war Wissenschaft. Ich habe ganz lange, Moment mal, ich glaube 16 Jahre, noch mehr, fast 20 Jahre in der Wissenschaft gearbeitet und vielleicht so 4, 5 jetzt in der Psychotherapie. Ja.
Wie kommt man dazu, zu Koffein und Schlaf zu forschen?
Hey, bei mir war es zufällig. Ich habe Abschlussarbeit geschrieben und saß auf dem gleichen Gang wie eine Schlafwissenschaftlerin und Chronobiologin. Habe mich mit ihr gut verstanden und sie hatte eine Doktoratsstelle frei. Und dann dachte ich, ach, das klingt doch super interessant. Mache ich mit.
Was machen so Schlafwissenschaft? Also das ein Experiment ist dann auch mit Schlafen verbunden, nehme ich an?
Genau, meistens. Ja, manchmal auch mit Wachbleiben, also manchmal auch mit Schlafdeprivation und nächtelang wachbleiben und dann schauen, wie sind die Auswirkungen von Schlafmangel oder Schlafverlust. Genau, ja.
Du kamst eigentlich über Schlafen ins Koffein rein. Mhm. War das die Reihenfolge?
Genau, ja.
Und also Koffein per se oder Kaffee oder Energy Drinks, was war da so das Entry-Ticket?
Das Entry-Ticket war schon das Koffein per se. Weil ich meine Doktorarbeit zu Adenosin geschrieben habe, zum Adenosinsystem, da kommen wir sicher auch noch gleich zu sprechen drauf. Das wird durch Koffein blockiert und dann war wieso der Sprung war relativ klein, dann sich zu überlegen, okay, was macht jetzt eigentlich Koffein mit dem Schlaf, wenn wir dauerhaft Koffein konsumieren?
Ja, das schauen wir uns heute an. Da habe ich wirklich auch aus eigenem Interesse ein paar Fragen an dich. Aber was ist denn eigentlich Koffein?
Hey, es ist also wie ein Stoff, ein Molekül, das wir aufnehmen können über den Magen-Darm-Trakt, das dann in die Blutbahn gelangt und bei uns im Körper an ganz vielen verschiedenen Stellen, an bestimmten Rezeptoren, an bestimmten Schlüsselstellen andocken kann an den Zellen und dort dann seine Wirkung tun.
Also, du hast gesagt Magen-Darm-Trakt, das heißt, wenn ich Kaffee wirklich nur in meinem Mund habe und dann wieder ausspucke, nehme ich dann überhaupt Koffein auf?
Das geht auch. Beispielsweise über Koffein-Kaugummis kann man auch Koffein über die Mundschleimhaut aufnehmen. Genau. Ich würde aber jetzt sagen, wenn wir Kaffee trinken oder sowas, ist das so kurz nur im Mund, da wird sicher der Hauptteil über den Magen-Darm-Trakt genommen.
Sehr gut, weil, und da hörte ich immer alternative Fakten dazu, also es ist ja so, wenn man Kaffee verkostet, und da macht man so traditionellerweise ein Cupping, also man schlürft den Kaffee und spuckt ihn wieder aus. Mhm. Aber wenn du das jetzt x-fach machst, dann irgendwann spürst du das dann trotzdem. Oder ich glaube, das zu spüren. Also es macht auch müde, weil es dann halt irgendwie 100 Mal so ist mit dem Löffel. Und ich dachte immer so, ah ja, das muss irgendwie auch über die Mundschleimhaut ins Blut, in den Körper gehen und nicht nur über die Verdauung. So. Aber du sagst, nö, also eigentlich, solange wir das ausspucken, Risiko gering für die Aufnahme.
Ja, ich nehme es an. Also wie gesagt, ich kenne jetzt keine Studien dazu, die irgendwie untersuchen, wie lange man was im Mund behalten muss, damit dann das Koffein auch aufgenommen wird. Aber ich glaube, also bei diesen Koffein-Kaugummi-Studien müssen die schon eine ganze Weile da drauf rumkauen, um dann nachher einen Effekt zu sehen.
Was ist denn so ein Effekt und was macht das Koffein im Körper? Also wie nimmt der Körper das überhaupt auf und was passiert in dem Moment?
Also der Körper nimmt das im Prinzip auf über eben, haben wir gerade schon gesagt, oder Magen-Darm-Trakt vor allem, wenn wir jetzt über Kaffee reden oder Tee oder Cola oder was auch immer, dann gelangt es in die Blutbahn und dann kommt es eigentlich in den, dann wird es im ganzen Körper verteilt. Und ich selbst habe jetzt viel eben darüber geforscht, was es dann im Hirn macht. Also es geht dann aus dem Blut ins Hirn rein. Über die Blut-Hirn-Schranke kann es ziemlich einfach zu den einzelnen Nervenzellen im Gehirn dann kommen und blockiert dort bestimmte Rezeptoren vom Adenosinsystem. Also blockiert die Wirkung des Adenosins. Das ist ein sogenannter Neuromodulator und aus schlafwissenschaftlicher Sicht eben ziemlich interessant. Genau.
Das heißt also, Koffein blockiert den Schlaf. Also blockiert quasi die Adenosin. Was sind das? Sind das Nervenzellen? Was ist das?
Also die Adenosinrezeptoren sind an verschiedenen Zellen. Die können auch an anderen Zellen, nicht nur an Nervenzellen sein, aber im Hirn sind es natürlich Nervenzellen. Und dort setzt sich das Koffein wie dran und blockiert die Wirkung des Adenosins. Es ist wie ein Schlüssellochsystem, wo dann einfach das Schlüsselloch quasi zu ist und das Adenosin nicht mehr aufschließen kann. So,
und wenn dann jetzt ein Müdigkeitshormon käme, kann ich eben so sagen, dann prallt das wie so ab vom Koffein.
Genau, ja, genau. Also so ungefähr kannst du es dir vorstellen. Das Adenosin ist kein Hormon, sondern es ist so ein, wir sagen dazu Neuromodulator oder Schlaffaktor. Genau, und das wird dann einfach, die Wirkung von diesem Schlaffaktor wird blockiert. Aber der ist schon noch da.
Eben. Genau. So, und ja. Also, aber das Hirn würde mir vorspielen, hey Philipp, du bist wach. Aber der Körper, der merkt ja schon, dass er eigentlich müde ist.
Ja, interessante Frage. Also es müsste eigentlich so sein, dass im Rest vom Körper auch Adenosinrezeptoren blockiert werden. Die haben, glaube ich, einfach nicht so viel zu tun mit unserem Müdigkeitsempfinden. Wenn wir placebo-kontrolliert Koffein geben und sagen, hey, ich weiß jetzt eigentlich nicht gerade, ob ich Koffein nehme oder nicht, ist es nicht immer so, dass ich tatsächlich spüren kann, ob es mich wacher macht oder nicht. Das heißt, ich würde jetzt nicht vollkommen zustimmen, dass wir merken können, dass es uns wach macht.
Wann ist denn so ein Kipppunkt erreicht? Also wann hilft mir denn Koffein nicht mehr, wach zu bleiben?
Also es gibt Studien, die zum Beispiel Koffein gegeben haben während einer Schlafdeprivation. Da waren die Versuchspersonen 40 Stunden lang wach und durften erst danach schlafen.
Das war ein Experiment. Das ist so ein CIA-Experiment.
Nein, das passiert alles in der Schweiz.
Okay, ja, ja, gut. Ja, ja, gut. Ich weiß ja nicht, wo die CIA die überlässt. Ja.
Genau. Und die Versuchspersonen können danach trotzdem schlafen. Ne? Also denen wird Koffein gegeben und sie können trotzdem einschlafen.
Ja.
Es ist schon so, dass wir, glaube ich, nicht davon ausgehen müssen, dass Koffein irgendwie so eine Art Teufelssubstanz ist, die uns komplett den Schlaf raubt, sondern es gibt Prozesse im Gehirn, die immer noch funktional sind und sagen, hey, jetzt kipp mal in den Schlaf, liebes Gehirn, initiier mal den Schlaf und versuch diese Prozesse in Gang zu setzen, die im Schlaf eigentlich wichtig sind. Es ist dann nur vielleicht ein bisschen schwerer, diesen Schlaf zu initiieren, und es ist ein bisschen schwerer, den Schlaf beizubehalten.
Also, aber es gibt Grenzen des Wachhaltens durch Koffein.
Auf jeden Fall, ja. Ja.
Während meinem Studium, da habe ich wirklich so bis spät in die Nacht studiert und dann so einen halben Liter French Press getrunken und konnte dann aber kurz danach wunderbar schlafen. Heute nicht mehr. Warum?
Ich kann es dir nicht genau sagen. Also im Alter verändert sich die Koffeinsensitivität auf jeden Fall. Da ist es aber so, dass wir davon ausgehen bisher, dass ältere Menschen eher weniger sensitiv auf Koffein reagieren als jüngere Menschen. Gibt es meiner Meinung nach noch nicht so viel Forschung dazu, aber auch aus Tierexperimenten deuten so die Daten darauf hin, dass wir im Alter nicht mehr so sensitiv sind. Vielleicht kennst du auch Menschen in deinem Umfeld, ältere Menschen, die einfach abends noch gut, easy Kaffee trinken können und dann
Espresso reinpfeifen und schlafen gut.
Genau. Das heißt, das Alter ist vielleicht weniger ein Erklärungsfaktor jetzt bei dir. Toleranz ist ein Faktor, der eine Rolle spielt. Ich weiß nicht, ob du da regelmäßig viel Kaffee getrunken hast. Das verändert mit Sicherheit, wie du auf Koffein reagierst.
Also ich kann abstumpfen.
Genau, ja, auf jeden Fall. Das wäre eine Sache. Und also, was ich, glaube ich, auch nicht vernachlässigen würde, ist der Glaube, also der Placebo-Effekt. ich weiß nicht ganz genau, also wir wissen, dass es Placebo-Effekte gibt, auch bei Koffein. Hm. Und dafür versuchen wir ja dementsprechend auch zu kontrollieren in der Forschung.
Also Richtung? Oder also auch?
Nein, auch Nocebo-Effekte, also auch, oder das meintest du jetzt?
Also wenn ich Kaffee trinke, werde ich wach.
Mhm.
Und gleichzeitig aber auch, wenn ich jetzt noch Kaffee trinke, dann kann ich nicht schlafen.
Mhm.
Also.
Ja. Genau, die gibt's in beide Richtungen. Also, wenn wir erwarten, dass wir nicht schlafen können, weil wir jetzt Koffein getrunken haben, dann kann das uns durchaus ein bisschen wach halten.
Also, ich muss ja auch ehrlich gestehen, ich habe das nicht mehr gemacht, einen halben Liter French Press getrunken abends um 11. Aber wenn ich das jetzt machen würde und schon mit der Haltung rangehe, du kannst eh nicht schlafen und das ganze Wochenprogramm ist jetzt, steht jetzt Kopf und ich kann morgen nicht aufstehen, dann werde ich auch nicht schlafen können.
Eine bestimmte Zeit lang wahrscheinlich schon. Ich glaube schon, dass ich das wachhalten kann, ja. Jetzt nicht die ganze Nacht. Also ich glaube, dafür müssten deine Ängste schon extrem sein. Also es hat irgendwie auch ja was mit Anspannungen zu tun, mit Befürchtungen. Je stärker wir angespannt sind, je bedrohter wir uns fühlen, desto weniger werden wir in den Schlaf fallen. Aber sobald wir sagen, okay, das ist jetzt irgendwie bedrohlich, aber es wird uns nicht, es wird uns nicht völlig ruinieren, dann können wir natürlich trotzdem.
Also ich habe mir so ein Experiment gemacht. Ich habe das Decaf December genannt und einfach mal im ganzen Dezember nur Decaf getrunken. Und dann habe ich mich gefreut auf die erste Tasse Kaffee am 1. Januar. Denn ich habe so einen Podcast gehört mit so einem amerikanischen Psychoanalytiker. Und der hat auch gesagt, er hat das für 3 Monate gemacht. Und die erste Tasse sei wie eine Droge gewesen. Mhm. Und er hat sich gefühlt wie auf einem LSD-Trip. Und er hat auch gesagt, er hat so Microdosing-LSD gemacht. Und das war sehr amerikanisch aufgebaut. Und ich dachte, Hammer, das ziehe ich mir jetzt rein. Aber der Effekt war gar nicht so groß. Die erste Tasse Kaffee habe ich getrunken. So, okay, gut. Also es war jetzt nicht der Mega-Unterschied.
Ja.
Also kann ich mich auch, also ich musste mich ein bisschen abnabeln von Koffein. Also ich habe gemerkt, okay, ich hatte wirklich Kopfschmerzen und so.
Mhm.
Und die sind aber real.
Ja, genau. Also es gibt, das ist auch der Punkt, wo wir so ein bisschen wie, also es ist ja immer die Frage, gibt es eine Koffeinabhängigkeit oder nicht? Und es ist so, dass es auf jeden Fall ein Koffein Entzug gibt, aber nicht zwingend eine Abhängigkeit. Mhm. Und zu diesen Entzugssymptomen gehören, wie du sagst, eben vor allem Kopfschmerzen, aber es kann auch sein, dass es einem irgendwie stimmungsmäßig schlecht geht, dass man irgendwie, dass es einem vielleicht schlecht wird, dass einem so ein bisschen übel ist. Genau dieses Entzugssyndrom gibt's und das zeigt auch an, dass wir uns auf diesen chronischen Konsum, der vielleicht vorher stattgefunden haben, angepasst haben, dass das Rezeptorsystem sich daran angepasst hat und dass dem dann was fehlt.
Ist das der Unterschied zur Droge, dass es einen Entzug braucht, aber es gibt keine Abhängigkeit?
Ich weiß nicht, ob es der Unterschied zur Droge ist. Ich finde, das ist ein bisschen schwierig zu beantworten. Aber es ist so, dass wir keine, also im Vergleich zu Alkohol oder Nikotin oder anderen psychoaktiven Substanzen, können wir beim Koffein keine Koffeinabhängigkeit diagnostizieren. Die WHO hat jetzt nach neuesten Richtlinien einfach gesagt, es geht nicht. Das Konsumverhalten, das wir bei Koffein sehen, entspricht nicht den Abhängigkeitskriterien, wo zum Beispiel auch wichtig ist, dass wir einen Kontrollverlust haben, also dass wir immer mehr konsumieren und vielleicht auch an Zeitpunkten, wo wir es nicht wollen, dass wir ein starkes Verlangen nach der Substanz haben, dass wir andere Dinge zurückschrauben, Familie, Hobbys, Beruf und so weiter und all das, das passiert beim Koffein nicht.
Ja.
Aber was schon passiert ist, dass man vielleicht mehr konsumiert, obwohl man weiß, dass es negative Folgen hat. Das wäre schädlicher Gebrauch, das gibt's. Und diese physiologischen Anpassungen, die passieren auch.
Also, ich bleibe noch beim Positiven. Ich weiß aber auch, dass du eine sehr kritische Haltung gegenüber Koffein hast. Jetzt aber, wenn ich aufstehe, habe ich mal gehört, wenn das Koffein so richtig wirken soll, soll ich noch ein bisschen warten, wenn ich wach bin, weil es dann noch andere Hormone gibt, die automatisch, so ein Wachhormon, das langsam kommt. Und wenn ich ein bisschen Zeit verzögert nach dem Aufstehen Kaffee trinke, dann pfeift das richtig rein, das Koffein. Stimmt das so?
Also kann man würde das, ich sehr kritisch betrachten, ehrlich gesagt. Also Wachhormon, wahrscheinlich meinst du Cortisol. Das steigt beim Aufwachen oder kurz nach dem Aufwachen an. Also es gibt so einen Peak vom Cortisol. Und ich habe auch schon Behauptungen dazu gehört, dass man quasi da, wenn man wartet, bis das vorüber ist oder irgendwie so und dann erst Koffein konsumiert, dass man dann den sogenannten Afternoon Crash vermeidet. Ich finde, diese Behauptung steht auf sehr wackeligen Beinen. Ich habe versucht, dazu Evidenz zu finden, finde wissenschaftlich dazu keine. Es gibt Studien, die zeigen, dass wir schon, wenn wir Koffein am Morgen konsumieren, nach einer Phase der Abstinenz, also eine Woche, zwei nicht konsumiert, dann morgens aufwachen, Koffein nehmen und dazu gestresst werden, zum Beispiel durch irgendwelche Aufgaben, weiß ich nicht, Denkaufgaben oder so irgendwas, Matheaufgaben oder ähnliches, dann steigt das Cortisol in Reaktion ziemlich an. Das wurde gezeigt. Aber alles andere eigentlich nicht. Und natürlich ist klar, je später ich Koffein konsumiere, desto länger oder desto später ist es auch im Körper, oder? Und desto später ist es dann auch weg, abgebaut.
Ja. Ne? Aber du hältst dich gerne zurück vor so Allgemeinheiten, weil Koffein sehr individuell wirkt? Oder gibt es Dinge, die für alle Menschen gleich sind?
Ich glaube schon, dass es Dinge gibt, die für alle Menschen sehr ähnlich sind. Also ich zum Beispiel der Wirkmechanismus, dass es Rezeptoren blockiert aus diesem Adenosinsystem, das wird bei allen Menschen gleich sein, kann man auch im Tiermodell zeigen. Das ist quasi allgemeingültig, ne? Aber sobald wir in die Wirkung reingehen und schauen, wie stark wirkt es auf bestimmte Variablen wie Schlaf, Leistung, Stimmung, Motivation oder ähnliches, da ist es sehr unterschiedlich. Und das liegt nicht nur daran, dass es Variablen sind, die viel mit der Wahrnehmung, mit der Psychologie zu tun haben, sondern auch in der Physiologie, also rein im Schlaf, sehen wir da auch große interindividuelle Unterschiede. Manche Menschen reagieren fast gar nicht auf Koffein und andere sehr stark.
Und ich könnte mir das antrainieren, das Nicht-Reagieren, quasi durch dauernd hohen Konsum.
Kommt drauf an. Ich glaube, es funktioniert nicht bei jedem. Es gibt zum Beispiel genetisch bedingt den Umstand, dass manche Menschen sehr sensitiv auf Koffein reagieren. Die halten auch oft einfach auf natürliche Weise Abstand davon, weil sie wissen so, okay,
so
sonst, kann ich heute Abend nicht schlafen oder ich weiß nicht, ob du das kennst, aber manchmal bei einer zu hohen Dosis wird man ja auch so angespannt und nervös. Es ist kein gutes Gefühl, so eine Koffeinintoxikation. Es fühlt sich nicht gut an.
Nein.
Die halten davon Abstand.
Ja.
Und ich könnte mir vorstellen, das ist aber nur eine Annahme, die ich jetzt habe, dass diese Personen wahrscheinlich auch nicht so leicht Toleranz entwickeln gegenüber der Substanz.
Ja. Also ich glaube, ich hatte schon ein paar Koffeinvergiftungen. Meistens dann, wenn es irgendwie darum ging, so auf Barista-Meisterschaften zu trainieren, dann haben wir uns so viel Espressi reingepfiffen und also das mehrere. Und ich weiß, wusste dann nicht mehr, ist es jetzt Koffein oder ist es die Säure oder so. Mhm. Es war mir wirklich elendig schlecht. Also wirklich elendig übel. Plus halt, ich konnte nicht schlafen. Das war alles in der ganze Körper hat nicht mehr funktioniert. Und ich glaube, vielleicht war es auch eine Kombination von viel zu saurem Zeugs im Verdauungssystem, wie aber auch das Koffein. Ab wann wird es denn kritisch? Also ab wann wird es gefährlich?
Es ist so, dass wahrscheinlich der Konsum automatisch irgendwann unterbunden wird, sobald wir bemerken, dass wir diese Anspannung und diese Nervosität und diese panikartigen Zustände, die kann es auch geben, dass man wirklich, wirklich Angst hat, dass das Herz sehr stark, sehr schnell schlägt. Das gibt's schon. Ich habe aber noch nie von einem koffeininduzierten Todesfall gehört. Ja. Das nicht. Mag es vielleicht anekdotisch geben, ich weiß es nicht. Aber es gibt mit Sicherheit irgendeine Hochrechnung auf eine letale Dosis, frag mich nicht. Aber das ist, ich glaube, problematisch ist es eher im Zusammenspiel mit Alkohol, weil es da einfach Interaktionen gibt, die ungünstig sind. Aber Koffein alleine wüsste ich nicht.
Du, wenn ich so in meine Timelines schaue auf Insta oder LinkedIn und so weiter, dann ja, gibt es so Fitness-People und Gesundheits-People und so, die ernähren sich anders und die schlafen anders und die trinken keinen Kaffee und so weiter. Und geben ganz super gute Tipps, wie ein Leben noch lebenswerter sein kann. Hat da Koffein überhaupt noch Platz in so einer Gesundheitswelt?
Schwer zu sagen. Ich halte da absichtlich ein bisschen Abstand von diesem Optimierungskreis. Ich habe den Eindruck, es hat schon noch eine Rolle dort, also im Sinne von einfach einer Selbstoptimierung. Kaffee kann ja auch gesunde Effekte haben. Koffein kann leistungssteigernd sein. Es gibt dann diese Überlegung, wann trinke ich am ehesten den Kaffee, dass ich die beste Leistung über den Tag habe und den besten Schlaf in der Nacht irgendwie so. Ich habe den Eindruck, da spielt es schon noch eine Rolle, soweit ich das eben mitbekomme. Aber ich glaube schon, dass es natürlich nicht die einzige Substanz ist, auf die man sich da konzentriert.
Schlaf ist ein anderes Thema. Also es ist gesagt, ja, Koffein und die Forschung, aber dann auch Schlaf und auch du als Psychotherapeutin kümmerst dich vor allem um Schlaf. Du hast mir das Wort Schlafhygiene genannt, so im Vorgespräch.
Mhm.
Was meintest du damit?
Damit bezeichnet man so einen eigentlich nicht festgelegten Regelkanon, in dem es darum geht zu definieren, wie man am besten gut schlafen kann. Das umfasst solche Regeln wie möglichst viel Tageslicht, Koffein nur bis nachmittags, am Abend das Licht dimmen, sportliche Aktivität nicht nach so und so viel Uhr etc. Das sind wie so ein bisschen Regeln zum Lebensstil, wo ich quasi relativ leicht noch an Schrauben drehen kann. Wenn ich Schlafprobleme hätte, könnte ich da noch irgendwie mein Verhalten verändern, um zu versuchen, doch nochmal besser zu schlafen. Genau.
Das kann aber auch selbst zum Problem werden, hast du gesagt.
Genau, das glaube ich auch. Also sobald es quasi wie, sobald man sich zu sehr auf diese Regeln konzentriert und sein Leben nur noch danach ausrichtet, dass man alle, ich weiß nicht wie viel x Regeln einhält, dann wird es zum Stressor. Und dann dreht sich viel des Lebens nur noch darum, gesund zu schlafen. Und dann verliert man wie die anderen Inhalte des Lebens aus dem Blick. Und das ist meistens nicht mehr erfüllend. Das macht nicht glücklich.
Wenn du jetzt so Patienten behandelst und mit ihnen arbeitest, spielt da Koffein auch eine Rolle, wenn es um Schlaf geht, oder lässt du das nur beiseite?
Relativ selten, ehrlich gesagt, weil also die Patientinnen und Patienten, die ich sehe, die haben, also in Bezug auf Schlaf, haben sie häufig eine Diagnose der Insomnie, also das heißt Ein- und Durchschlafprobleme oder auch frühmorgendliches Erwachen, was zu einer schlechten Schlafqualität führt, wo die Betroffenen sagen, hey, ich fühle mich am nächsten Tag dadurch auch beeinträchtigt, kann mich nicht mehr konzentrieren, bin reizbar etc. Und meistens sind es schon, also die Personen haben schon sehr, sehr viel versucht. Die kennen schon diese Schlafhygieneregeln in- und auswendig, die können die sozusagen im Schlaf auch sagen. Deshalb spielt da Koffein kaum noch eine Rolle, sondern dann geht es wirklich eher um die Therapie der Schlafstörungen. Da haben wir verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel das Bettzeitfenster zu verkürzen, um den Schlafdruck besser aufbauen zu können und den Schlaf wieder intensiver zu machen. Koffein spielt da eigentlich, ja, das ist lustig, Koffein spielt da kaum eine Rolle, ja.
Also vielleicht, ich überspitze es jetzt gar nicht so wild, wenn man nicht schlafen kann, ist es vielleicht nicht das Koffein, könnte sein, aber bis zu, ja, Koffein kann schon helfen, wach zu bleiben, weil es also rein physisch sowas passiert. Und dann sagst du aber auch, eigentlich unterschätzen wir das, was Koffein macht, oder wir konsumieren sehr viel Koffein, ohne genau zu verstehen, was es für einen Einfluss auf den Körper hat.
Ja, also weißt du, vielleicht habe ich da auch so eine Deformation professionell. Ich habe mich so viel mit Koffein beschäftigt. Aber was ich schon auffallend finde, ist, dass es eben ein Kulturgut ist, Kaffee, also insbesondere Kaffee zu trinken. Also das klassische Bild von einem morgendlichen Frühstück, da steht ein Kaffee dabei. Klassisches Bild von Nachmittagskuchen, da ist doch noch die geblümelte Kaffeekanne mit am Start, oder? Und ich finde, das bringt mit sich, dieses Kulturgut bringt mit sich, dass wir uns nicht viele Gedanken drüber machen, dass es eigentlich eine psychoaktive Substanz ist, also eine Substanz, die bei uns im Gehirn auch eine Wirkung hinterlässt. Und ich glaube, also von meiner Seite her habe ich manchmal den Eindruck, das wird wenig hinterfragt.
Wo siehst du Probleme oder Effekte?
Also was mich persönlich noch interessieren würde oder wo ich denke, wo wir einfach noch nicht genug wissen, ist, wie Koffein auf das sogenannte Dopaminsystem wirkt. Das ist, sind Nervenzellen im Gehirn, die dafür verantwortlich sind, dass wir Dinge toll finden, dass wir motiviert sind, dass wir die wieder tun wollen. Und da wissen wir, dass Koffein auch dort in diesem System irgendwie wirkt, auch irgendwie bei Menschen. Aber wir haben eigentlich überhaupt noch nicht verstanden, was es da genau macht, ob es vielleicht auch dazu beiträgt, dass wir abhängig werden von anderen Substanzen oder Ähnliches. Ich glaube, da gibt es noch wie eine riesen Bubble, die wir, also eine riesen Blase, wo wir noch nicht genau wissen, was es eigentlich macht. Das andere, wo ich denke, wo wir relativ wenig wissen, ist auch, durch unseren chronischen Koffeinkonsum jeden Tag schaffen wir eigentlich einen Zustand, wo wir täglich das zu uns nehmen und es nachts wieder abgebaut wird. Und unser Adenosinsystem ist die ganze Zeit, rennt die ganze Zeit, so stelle ich mir das vor, hinterher. Also am Tag ist es da, nachts werden wir entzügig, Tag wieder da, nachts wieder entzügig. Und soweit ich weiß, sind wir uns gar nicht im Klaren darüber, ob das irgendwie einen Effekt hat, ob das irgendwelche Auswirkungen hat auf uns. Also ich glaube nicht, weißt du, ich glaube nicht, dass es irgendwie eine Teufelssubstanz ist, wie gesagt. Ich glaube, wir wüssten, wenn es wirklich gravierende Auswirkungen hätte. Ich glaube, das wüssten wir schon.
Es kann stimmungshebend sein, weil wir auch ein Versprechen in diese Tasse Kaffee geben. Mhm. Aber kann es auch ein Stimmungssenker sein? Also gibt es auch eine Korrelation zwischen, sage ich mal, depressiver Stimmung und Koffein?
Soweit ich weiß nicht. Also schlechte Stimmung eigentlich ist eher mit Entzugssymptomatik verbunden von Koffein. Ich meine, dass es schon auch Versuche gab, Koffein und Depressionen irgendwie miteinander in Studien in Verbindung zu setzen. Also zum Beispiel zu erfragen, wie viel konsumieren sie und dann zu schauen, wie die depressive Symptomatik ist. Soweit ich weiß, ist die Studienlage aber sehr gemischt dazu. Also dafür ist auch diese Erkrankung zu komplex, als dass man jetzt sagen könnte, dass Koffein da eine Auswirkung hat.
Weißt du, wenn du so sagst, ja, wir haben so ein sehr positives Bild von Koffeinkonsum und ich finde dieses Bild sehr gut mit dem, also kenne ich einen Kaffee und dann dampft es noch so und die Sonne geht auf. Also als ich, wann war denn das so, Anfang 2000er war ich an einem Sprachaufenthalt in Frankreich und da gab es in der Mensa, gab es einfach Rotwein, also so zum Mittagessen. Das war komplett normal für irgendwie 50 Cent oder 75 Cent dann. Und dann hat man einfach so eine Karaffe Rotwein. Das gab es einfach, weil es auch Kulturgut war, da sofft man halt einfach Rotwein zum Mittagessen und dann ging es dann weiter in der Sprachschule. Also so krass siehst du es aber nicht mehr, Kaffee.
Nein, also so krass sehe ich es nicht mit Kaffee. Ich denke, wir würden das schon wissen, wenn es ähnlich krasse Auswirkungen hätte wie Alkohol auf unseren Körper.
Mhm.
Genau. Aber ich glaube schon gleichzeitig, dass wir ich fände es schön, wenn wir es ein bisschen bewusster konsumieren würden. Ich glaube, der Konsum von Kaffee ist so ziemlich irgendwie so, das ist viel Gewohnheit, viel Routine, irgendwie schnell mal noch einen hinter die Binde gekippt, um dann irgendwie noch weiterzumachen und so weiter. Und das finde ich irgendwie einfach schade. Ich finde, es könnte ein bisschen bewussteren Konsum geben und ein bisschen mehr Genuss.
Es geht aber schon noch so ein Thema, und ich weiß, dass sich das beschäftigt. Ich finde das auch sehr, sehr wichtig. Du hast gesagt, mit zunehmendem Alter gibt es Tendenzen, dass Koffein weniger stark wirken kann.
Mhm.
Das Gegenteil ist aber auch wahr. Mit jüngerem Alter, also Kinder, sind sehr empfänglich für Koffein. Und jetzt gibt es aber diese koffeingepunchten Energy Drinks und die kommen aber auch noch mit richtig viel Zucker. Wie gefährlich sind die?
Also der Zucker ist an sich eben nochmal separat gefährlich für den gesamten Organismus im Prinzip. Vom Koffein her ist es so, dass es weniger Koffein beinhaltet oft, also 80 Milligramm ungefähr für so eine kleine Dose 0,3 oder sowas. Das ist im Vergleich zu so einer in Anführungszeichen regulären Tasse Kaffee, wo meist so 100 Milligramm drin sind.
Also gut, nur 20% weniger.
Genau, ja. Aber erstmal, ich glaube, es gibt häufig die Ansicht, dass das so mordsviel Koffein da drin wäre. Das ist aber nicht der Fall. Also ich finde, da muss man schon irgendwie mal genauer auf die sozusagen Packungsbeilage achten. Es ist auch so, dass wir viel wissen über Koffeinverarbeitung bei älteren Menschen, bei Erwachsenen, jungen Erwachsenen vielleicht auch noch, aber bei Jugendlichen und Kindern wissen wir relativ wenig. Ich kann da kaum was dazu sagen zur Metabolisierung, also zur Verarbeitung, wie Koffein verarbeitet wird im Körper, wie es dann auf zum Beispiel auch auf den Schlaf wirkt. Wir versuchen dazu erste Studien zu machen, aber das sind ja einzelne Studien, das ist ja irgendwie nicht ein ganz großes Bild, was man da hat. Genau, auch die European Food and Safety Administration gibt zum Koffeinkonsum bei Jugendlichen und Kindern an. Wir haben eigentlich zu wenig Daten, um überhaupt eine Richtlinie abzugeben, was tolerabel ist und was nicht.
Okay, also dann sind deine Bedenken ja wirklich auch gerechtfertigt. Also wenn du sagst, wir wissen irgendwie noch zu wenig und da, wo es schon ansetzt bei Kindern und jungen Jugendlichen, die auch wirklich viel konsumieren, also so Energy Drinks, ich sehe das jeden Morgen im Zug, bin immer wieder erstaunt, wie viele Dosen dann rumstehen, wenn der Zug verlassen wird. Finde ich beeindruckend. Aber da wissen wir eigentlich viel zu wenig, was das macht mit dem Gehirn.
Ja, also meiner Meinung nach auf jeden Fall. Wir wissen sehr, sehr wenig. Eine Sache möchte ich aber berichtigen. Es ist nicht so, dass Jugendliche mehr konsumieren als Erwachsene. Also so die so weltweit oder europaweit zumindest zeigt sich, dass Jugendliche eher ungefähr die Hälfte so viel konsumieren wie Erwachsene oder ältere Erwachsene. Genau, also wir müssen uns da manchmal an die eigene Nase fassen.
Was ist so deine Prognose für Koffein? Also jetzt, du siehst ja, also ich hab so eingeleitet, wir haben immer mehr Decafs, die wir verkaufen.
Mhm.
Ich habe ein Interview gemacht mit einem Entkoffinierer in Bremen.
Mhm.
Die wachsen, die sind völlig ausgelastet, okay. Was die entkoffinieren können.
Mhm.
Also das geht nach oben. Gleichzeitig ist eine jüngere Kaffee trinkende Generation sehr gesundheitsbewusst, im Sinne auch von auf Koffeinverzicht, also bei Kaffee, aber nicht bei Energy Drinks, aber bei Kaffee wird sehr viel Decaf getrunken. Mhm. Also so die Hauptklientel ist unter 24 und über 60.
Ah, interessant.
So, ja. Ja, und da ist es aber auch, ich habe dann gedacht, okay, bei der jungen Generation, da sehe ich es, okay, also wenn es so mit einem Gesundheitsbewusstsein einhergeht. Jetzt sagst du mir aber, ja, also im Alter spürt man das weniger, aber ist es dann da eher eine, geht es aufs Physische, also dass vielleicht irgendwie auch Angst für, weiß ich, Herz, Kreislauf oder so Koffein wirken kann, dass im Alter weniger Koffein getrunken wird?
Ich glaube, ich kann jetzt nur vermuten. Ich kann nur Vermutungen aufstellen, aber ich glaube, es könnte eine Rolle spielen auf der einen Seite, dass wir wissen oder dass es Daten gibt, die darauf hinweisen, wenn wir Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben und Koffein konsumieren, ist das nicht förderlich fürs Herz-Kreislauf-System. Das könnte vielleicht ein Grund sein, warum manche Personen sagen, ich trinke ein bisschen weniger. Das andere jetzt, klar, mein Fokus ist ein bisschen eingehängt auf Schlaf, könnte ich mir auch vorstellen. Also Schlafstörungen sind häufiger im Alter. Viele ältere Menschen haben Probleme, ein- und durchzuschlafen. Könnte vielleicht auch ein Beweggrund sein, zu sagen, okay, ich versuche es mal mit einem reduzierten Koffeinkonsum. Aber letztendlich, ja, kann ich nur vermuten.
Also es gibt wenig Allgemeingültiges, viel Individuelles. Mhm. Und das, was allgemeingültig ist, ist eher erklärbar mit dem Mechanismus, was eigentlich Koffein macht.
Ja, sehe ich so.
So, danke Caroline. Dank dir habe ich jetzt wirklich viel dazu gelernt. Ich weiß, dass Koffein sehr individuell wirken kann. Es gibt wenig Gemeinplätze. Und gleichzeitig weiß ich auch aber, dass viel in unserem Kopf über Vorstellungen passiert oder Erwartungshaltungen, wie Koffein auf mich eigentlich wirken kann oder soll. Was ich jetzt mache, ich habe ja mal diesen Decaf December gemacht. Ich mache jetzt aber das, was ich erwähnt habe, was ich vor, irgendwie 20 Jahren mal gemacht habe. Ich mache mir jetzt einen halben Liter French Press und trinke den. Ich denke mal an einem Samstagabend, dass ich so am Sonntag nachschlafen kann, wenn es nicht funktionieren soll. Aber ich möchte jetzt mal wissen, wie eigentlich mein Kopf oder meine Vorstellung meinen effektiven Koffeinkonsum beeinflusst. Und dann wäre ich ja von euch gespannt zu hören, was Koffein mit euch so macht. Gerne in den Kommentaren. Wir hören uns.